Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Heute ist Sophie Wotschke bei mir zu Gast, Bundesvorsitzende der JUNOS, Nationalratsabgeordnete und unsere Sprecherin für Asyl und Migration, Bauten, Wohnen und Jugend. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Mit dir haben wir eine, die sich wirklich mit vollem Herzen für echte Chancen, soziale Durchlässigkeit und vor allem einen modernen Rechtsstaat einsetzt. Und gerade in Bereichen Wohnen, Migration und Pensionen haben wir Herausforderungen, aber auch Chancen. Und darüber möchten wir heute sprechen, wie wir Österreich zukunftsfit machen. Und da würde ich mit dir gerne mit Bauten und Wohnen anfangen, wenn wir an Eigentum denken. Ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung. Dinge, die viele Jugendliche heutzutage nicht mehr als selbstverständlich für sich ansehen, wo die Generation unserer Eltern oder unserer Großeltern da einfach ganz klar gesagt haben, ja, na sicher, bauen wir unser Haus, kaufen wir unsere Wohnung, das ist drinnen. Wie schaffen wir denn dieses Aufstiegsversprechen wieder?
Leicht ist es nicht. Und ich glaube, zuerst einmal ist wichtig, dass wir das Problem anerkennen, weil es gibt ja auch schon politische Kreise, die sagen, ist doch wurscht, wer da zur Miete wohnt und das wollen die Jugendlichen eh nicht mehr. Es gibt aber Studien, die Ö3-Jugendstudie, in Niederösterreich wurde das auch erhoben, die ganz klar sagen, dass rund 60% der Jugendlichen wirklich diesen Traum, diesen klassischen Traum auch haben wollen, weil wir auch einfach in Zeiten leben, wo Krisen immer mehr werden und wo dementsprechend Eigentum eine gewisse Sicherheit gibt, die man anstrebt. Mhm. Also das blüht total wieder auf. Und die Frage ist, wie wir da hinkommen. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Aspekte. Der eine ist, man muss mehr verdienen. Also es muss mehr überbleiben von dem Bruttogehalt, das ich habe. Mehr Netto vom Brutto. Da arbeiten wir daran, dass hoffentlich in zwei Jahren, wenn das Budget es zulässt.
Die Lohnnebenkosten
gesenkt werden, richtig. Und dann langfristig natürlich auch die Einkommensteuer gesenkt wird, weil wir einfach ein Hochsteuerland haben in Österreich. Mhm. Immer noch die dritthöchste Steuern- und Abgabenquote in der EU und das, was wir dafür rausbekommen vom Staat, entspricht dem einfach nicht bei Gesundheit, bei Pensionen, bei allen möglichen anderen Dingen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch anschauen, wie wir schaffen, dass Grundstücke und Bauen an sich und Eigentum günstiger wird, weil wir einfach gesehen haben, seit 1970, du hast es richtig angeführt, da ging das noch irgendwie. Oder da war das halt der normale Lebensweg. Ich arbeite, ich habe eine Ausbildung, ich bin fleißig, gut, dann kann ich mir das irgendwann selber anschaffen und aufbauen. Seitdem sind die Immobilienpreise circa ums 20-fache gestiegen und das Einkommen halt nicht einmal ansatzweise so stark. Das heißt, das geht sich nicht mehr aus und das liegt natürlich auch daran, dass wir in Österreich sehr, sehr viele Regularien haben, was das Bauen angeht. Also den richtigen Lift einbauen, die Parkplätze, die ich haben muss. Wenn ich ein neues Dach baue, dann muss ich ums Dach herum einen Zaun bauen, damit da niemand runterfliegen kann. Sollte mal jemand aufs Dach gehen, auch wenn's, also wenn man nicht drauf kann. Da gibt es ganz, ganz viele Regelungen, die noch dazu unterschiedlich sind pro Bundesland. Das macht es auch nicht leichter, die das Ganze sehr, sehr teuer machen. Dann haben wir noch die Grunderwerbsteuer, die oben drauf kommt. Heißt, ich schaffe es nicht mehr, das irgendwie zu kaufen. Und dann erst recht wird es nichts. Und dann hatten wir halt noch eine Kreditlage oder eine Zinslage sehr lange. Oder jetzt die letzten zwei, drei Jahre, die dem nicht zuträglich waren, auch mit der KIM-Verordnung, wo ich einfach sehr viel Eigenkapital aufstellen musste, um mir irgendwie den Kredit überhaupt mal zu bekommen. Mit dieser Gesamtlage ist es einfach extrem schwierig geworden. Und da wollen wir jetzt ansetzen, dass das Bauen eben wieder günstiger wird, leistbarer wird, wo man dann langfristig sich was aufbauen kann.
Damit mal ins Boot holen. KIM. Was ist denn das?
Die KIM-Verordnung. Das war eine Verordnung, die vorgeschrieben hat, wie viel Eigenkapitalquote muss ein Häuselbauer, eine Häuselbauerin haben, direkt verfügbar, um einen Kredit zu bekommen fürs Haus. Und das war einfach sehr hoch. Die läuft jetzt mit Juni aber aus, die wird nicht ersetzt, das ist sehr positiv. Das heißt, dann können die Banken wieder selber nach einer Risikoanalyse, die sie ja ohnehin machen, sich überlegen, gut, wann gebe ich dir den Kredit und wann nicht. Und bei dieser Eigenmittelquote sind noch ganz viele Dinge nicht reingefallen. Wenn ich ein Pensionskonto hatte, wo ich eingezahlt habe, hat das nicht gezählt zum Beispiel. Das heißt, das war wirklich bares Geld am Konto und da hat halt selten mal jemand 150.000 Euro rumliegen. Ja.
Vielen Dank fürs Erklären. Reden wir über die Wohnkosten. Die explodieren schon klar im Vergleich zu anderen Ländern, stehen wir noch relativ gut da. Aber wir wollen uns ja nicht nach oben, sondern vielleicht eher auch nach unten orientieren. Einfach Mietpreise, dass das nicht mehr die Hälfte oder mehr als die Hälfte des monatlichen Einkommens auffrisst. Wie machen wir den Wohnungsmarkt wieder leistbarer?
Indem es mehr Angebot gibt. In Österreich haben wir Zuzug. Immer mehr Leute brauchen eine Wohnung in Österreich, immer mehr Leute leben auch alleine und nicht mehr zu zweit. Also wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Es gibt da viel, viel mehr Nachfrage. Heißt, wir müssen mehr Angebot schaffen. Und mehr Angebot schaffen wir erstens, indem wir es in guter Lage, da wo junge Leute so wie wir jetzt ein bisschen, leben wollen, indem wir da auch eine Nachverdichtung ermöglichen. Heißt einerseits, indem man quasi den Raum, der zwischen Häusern besteht, auffüllen kann. Da gibt es genug toten Raum in Wien, den man auffüllen könnte. Und andererseits, indem man es schafft, dass es sinnvoll ist, auf ein Haus oben drauf zu bauen, dass ich noch einen Stock draufsetze. Das Abstruse aktuell ist, ich habe ein Haus, sagen wir, es ist aus dem Baujahr 1900, und dann baue ich oben drauf. Und dann gelten aber jetzt beim oben drauf bauen die Bauvorschriften, wie sie aktuell sind. Heißt, ich muss jetzt dann beginnen, im ganzen Haus einen neuen Lift zu machen. Die Türen müssen breiter werden. Also es ist super duper teuer, weil du eben nicht nur oben drauf baust, sondern das ganze Haus dementsprechend erneuern musst, obwohl es eigentlich technisch und vom Schutzcharakter her gar nicht notwendig wäre. Das heißt, da muss man...
Mietpreise werden dementsprechend, würden in dem Fall auch steigen.
Richtig, weil ich einfach, also umso teurer es ist, das draufzubauen, umso mehr Miete muss ich nachher verlangen, damit ich das irgendwie rentieren kann. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Ich glaube, wir müssen auch bei der Widmungspolitik ansetzen. Wir sollten weniger widmen irgendwo im Nirgendwo und mehr widmen da, wo es an der Stadt nahe ist. Weil das Stadt Salzburg ist ein gutes Beispiel, da wurde sehr lange nichts gewidmet. Also da konnte man nicht neu bauen um die Stadt herum, mit halt der Konsequenz, dass die Stadt sehr hübsch ist, aber sehr klein ist und dementsprechend auch die Mietwohnungen, die es dort gibt, extrem teuer sind. Das heißt, da müssen wir einfach neu denken, wie wir es schaffen, dass wir mehr Angebot auf den Markt bekommen.
Du hast es schon so einen Teil angesprochen, dass es, wenn ich ein Haus baue, aktuelle Vorschriften gibt, ein Lift und so weiter. Aber auch das Bauen selbst soll ja günstiger werden. Wie machen wir das? Wie schaffen wir das hin? Was muss sich denn hier ändern?
Nein, das ist jetzt einmal die Grunderwerbsteuer, wo einfach der Staat, wenn ich es schon schaffe, was zu bauen, noch einmal on top was von dir wegnimmt, also diese 3,5%. Dann kommen noch die Grundbuchsgebühren dazu, ist auch teuer. Und es sind alles prozentuelle On-Top-Zulagen, die sich quasi am Kaufpreis bemessen. Dann in der Baubranche selber kann man sich noch anschauen, und das ist eben das Lohnnebenkostenthema wieder. 40% circa von den Baukosten sind Kosten, die in Material fließen. 60% sind Kosten, die Humanressourcen sind, heißt Arbeit. Würde de facto Arbeit in Österreich günstiger werden, würde dementsprechend auch das Bauen günstiger werden. Und wenn wir uns Österreich, wenn wir jetzt mal drei Schritte zurückgehen, dann hat Österreich halt schon noch einen großen Teil seines Wohlstands darauf aufgebaut, dass bei uns zwar, ja, Arbeit sehr teuer war, aber dafür Energie sehr günstig war. Und diesen Faktor mit Energie ist sehr günstig, den gibt es einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen schon noch überlegen, wie schaffen wir es, hier wieder Ausgangsbedingungen zu schaffen, wo es leistbar ist und wo der Faktor Arbeit leistbar ist, wo es irgendwie finanzieren kann. Und da müssen wir einfach bei den Lohnnebenkosten ansenken und auch bei Steuern ansenken. Ansetzen, Entschuldigung.
Viele Regelungen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene machen leistbares Wohnen schwerer. Wie können wir denn als NEOS hier den Föderalismus besser in den Griff bekommen? Ich denke da speziell an die Widmungsverfahren, die du schon angesprochen hast, oder Bauvorschriften. Kannst du uns näher bringen, was das ist, beziehungsweise warum wir da eingreifen sollten?
Also was wir gerne hätten, ist ein Bundesrahmengesetz eigentlich. Das heißt, man geht als Bund her und macht... Du hast jetzt Widmung angesprochen, sagt, okay, wir haben ein gewisses Fixum, mehr als das wird nicht neu gewidmet in Österreich als Baugrund. Heißt also, man muss sich im gesamten Österreich überlegen, wo ist es am sinnvollsten, wo ist es am effizientesten, neues Bauland zu widmen, um das eben gesamtheitlich zu denken und auch einen Deckel oben zu haben, der fix ist. Das wollen SPÖ und ÖVP nicht, weil sie sagen, das ist ein zu großer Einschnitt in die Kompetenz der Länder.
Wir sehen das anders.
Ist dementsprechend aber nicht so im Regierungsprogramm. Was wir aber haben, ist, oder die Möglichkeit, die wir haben, ist, den Finanzausgleich zu nutzen. Heißt also, man schon finanzielle Anreize setzt an die Länder, dass sie nicht so viel widmen und vor allem da widmen, wo es halt Sinn macht. Also da, wo bereits Infrastruktur besteht, was man da auch hat, sind Gewerbeflächen, die sehr oft an Städte angrenzen.
Ja.
Und auch die kann man super gut nutzen, eigentlich um neuen Wohnraum zu schaffen. Das ist der eine Punkt. Auch beim Bauen hätten wir eigentlich gedacht, oder hätten wir, wenn es quasi eine NEOS-Alleinregierung wäre, am liebsten auch wieder ein Rahmengesetz. Auch das wird es nicht geben, aber was, und das wird stark auch in der Kompetenz vom Sepp liegen, hat er auch schon angesprochen, was da die große Herausforderung sein wird, ist, alle Landeshauptleute an den Tisch zu bekommen und sich gemeinsam zu überlegen, okay, gut, wo machen gemeinsame Standards wirklich Sinn, und die dann in einem Joint Effort halt in allen Ländern umzusetzen. Und möglich ist das schon. Auch bei den Normen kann man ganz stark ansetzen. Also man kann da schon viel machen, aber das wird das Bornhard der Bretter. Er hat zu tun, ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu deinem nächsten Thema, zu Asyl und Migration. Du setzt dich für qualifizierte Zuwanderung ein. Ich glaube, da sind sich fast alle Regierungsparteien oder generell Parteien einig. Qualifizierte Zuwanderung, die wollen wir auf jeden Fall. Aber irreguläre Migration muss besser gesteuert werden. Auch das ist etwas, was wir fordern. Wie bekommen wir denn diesen Spagat hin?
Es wird auch sehr oft vermischt. Also wir reden eigentlich aktuell sehr oft über Migration, sehr undifferenziert und sehr negativ, wo man die Differenzierung zwischen auf der einen Seite Fachkräfte, die wir in Österreich sehr, sehr dringend brauchen und die nicht nach Österreich kommen, weil es in Österreich nicht attraktiv genug ist zu arbeiten oder unternehmerisch tätig zu sein. Und auf der anderen Seite Menschen, die kommen, weil sie Asyl ansuchen oder einen Fluchtgrund haben. Das sind zwei total verschiedene Szenarien, die nichts miteinander zu tun haben und trotzdem vermischen wir das sehr oft. Ich glaube, das ist mal der erste Punkt, da einen ganz anderen Zugang zu wählen. Und hier sehr wohl, wenn es darum geht, Fachkräfte zu bekommen, die Rot-Weiß-Rot-Karte unbürokratischer zu machen, Nostrifizierungen einfacher zu machen und eben den gesamten Arbeitsstandort Österreich attraktiver zu machen. Das ist mal der eine Punkt. Dann auf der anderen Seite geht es natürlich stark darum, dass wir in Österreich einfach nicht mehr Menschen aufnehmen können, als wir auch integrieren können. Und der Neos-Zugang ist ein simpler, nämlich die Rechtsstaatlichkeit. Magnus Brunner hat in einem TV-Interview gesagt, dass 4/5 aller, die in der gesamten EU ein Asylverfahren durchlaufen und dann aber einen negativen Bescheid haben, also kein Bleiberecht haben, nicht dementsprechend rückgeführt werden. Und das ist in Wahrheit der große Hebel, weil diese Leute dürfen nicht arbeiten gehen, die haben keine Communities, die werden in Österreich nicht integriert. Und dann stehen natürlich totale Problemherde, wo man einfach sagt, das geht sich nicht aus. Und die Rechtsstaatlichkeit heißt einerseits, ja, es gibt ein Menschenrecht auf Asyl, heißt aber andererseits auch, wenn es das nicht gibt, dann gibt es halt eine Rückführung. Und es gibt auch tatsächlich, wenn man sich die Menschenrechte nochmal anschaut, ein Recht darauf, zurückzukehren, wenn dein Asylstatus nicht genehmigt wird. Nämlich von der Person, die ihn beantragt hat. Das heißt, was ich immer sehr abstrus finde, ist, wenn Länder dann sagen, na, wir nehmen die Leute nicht zurück, wenn irgendwie zwischen Marokko und Tunesien gestritten wird, ist jetzt ein Marokkaner oder ein Tunesier und sagen, na, nehmen wir nicht. Nicht unser Problem, damit sich das irgendwie teuer abkaufen lassen, dass sie ihre Basic-Pflicht erfüllen. Aber da müssen wir einfach ganz stark ansetzen mit dieser Rechtsstaatlichkeit. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir den Leuten, die ein Bleiberecht in Österreich haben, auch die entsprechenden Perspektiven bieten. Dass wir Orientierungskurse in Schulen machen, dass wir Deutsch beibringen, dass es eine Möglichkeit gibt, in Österreich zu arbeiten, dass sie ausgebildet sind dementsprechend, dass sie in die Gesellschaft integriert werden. Und da haben wir ganz, ganz viel nachzuholen.
Du hast die Rot-Weiß-Rot-Karte schon angesprochen. Ein bisschen ein komplizierteres System. Welche Reformen brauchen wir denn da?
Einerseits auch wieder hier ein schnelleres Wissen darüber, kann ich in Österreich arbeiten oder nicht. Das ist teilweise sehr abstrus, weil ich erst in Österreich sein muss, um das dann zu beantragen können. Und auf der anderen Seite ist einfach Kanada ein gutes Vorbild, wo man gewisse Punkte vergibt und einfach sich anschaut, okay, wo brauchen wir Fachkräfte ganz dringend? Und dann, wenn wir sehen, wir haben hier einen Mangelberuf, wo wir dringend neue Leute bräuchten, ne? Dass man dann dementsprechend auch sagt, okay, gut, wir verkürzen das Verfahren total ab. Hier, bitteschön, beginn zu arbeiten und alles andere erledigen wir später. Also ich glaube, man muss da mehr in einen Service-Charakter kommen, weil alles andere können wir uns nicht leisten.
Gleichzeitig stehen wir aber vor der Herausforderung, dass irreguläre Migration oft zu langen Asylverfahren führt. Du hast es schon angesprochen. Ist es uns möglich, schnellere Verfahren zu machen? Und was kann Österreich tun ohne die EU?
Ich denke schon, dass es uns möglich ist, schnellere Verfahren zu machen. Eins der Probleme ist, dass 40% der Erstbescheide die zweite Instanz nicht überleben, also in der zweiten Instanz abgeändert werden. Ich glaube, da kann man ansetzen. Und auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, ob man nicht gewisse Mechanismen macht. Heißt, wenn das Verfahren länger als 6 Monate dauert oder länger als 3 Monate, dann darf ich jedenfalls nach 3 Monaten mal arbeiten in Österreich. Also ob es quasi parallel…
Zumindest Perspektive gibt.
Genau. Und wenn dann ein negativer Bescheid am Ende ist, dann wird das natürlich für den Arbeitgeber heißen, okay, ich verliere einen Mitarbeiter. Dessen muss sich bewusst sein von Anfang an und auch dementsprechend überlegen, stellt er ein, stellt er nicht ein. Aber ich glaube, dass es den Leuten halt nicht zumutbar ist, so lange im Unwissen zu warten, was passiert,
ohne
nichts
Aufgabe
tun zu dürfen.
Voll.
Ich glaube, da müssen wir ansetzen und dann auf EU-Ebene natürlich, da haben wir jetzt einen neuen EU-Migrations- und Asylpakt, der muss jetzt mal umgesetzt werden. Da hätten wir uns natürlich auch gewünscht, dass zum Beispiel die Verteilung der Flüchtlinge und Asylsuchenden in Europa verpflichtend ist. Das ist sie jetzt nicht. Da wurde lange diskutiert, ob man sich da rauskaufen muss mit 20.000 Euro pro Flüchtling oder Asylsuchenden, die man nicht in sein Land nimmt. Das ist nicht gekommen, aber da gibt es ganz viele andere wichtige Änderungen. Und ich bin da schon optimistisch.
Das ist gut. Das brauchen wir auch. Ich möchte mit dir auch über Integration sprechen. Es ist ein Riesenthema, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Schulen, am Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft generell. Was sind denn die wichtigsten Schritte, damit das besser gelingt? Wir haben für die Jungen natürlich den Bildungsminister, unseren Bildungsminister, den Christoph Wiederkehr, aus eigenen Reihen. Das hilft bestimmt schon mal enorm, aber wir haben ja nicht nur Junge, die wir hier zu integrieren haben.
Ja, Integration schaffe ich dann, wenn ich die Leute in österreichische Systeme reinbringe, Bildungssystem oder auf der anderen Seite der Arbeitsplatz oder auch ehrenamtliche Organisationen. Das heißt, hier müssen wir natürlich schauen, dass die Leute, die in Österreich ein Bleiberecht haben, dass die arbeiten gehen. Mhm. Weil wenn ich zu Hause sitze in einer Community, wo vielleicht andere Leute sind, ich kein Deutsch lerne, ich es auch nicht lernen muss, weil ich keine Anknüpfungspunkte habe, das ist halt der absolute Worst Case. Das heißt, da müssen wir schauen, dass die Leute wirklich ins Arbeiten kommen. Da kann man sich natürlich auch anschauen, was sind die Mindestsicherungssysteme in Österreich, welche Anreize setzen wir durch diese Systeme. Aus meiner Sicht sollten die zum Beispiel in Wien doch geringer sein, so wie in anderen Bundesländern bereits auch. Es sollte auch bundesweit einheitlich sein. Mhm. Und wenn wir wollen, dass Integration irgendeine Chance hat, dass man eben Communities hat, wo Leute aufgenommen werden können, dann brauchen wir in Wahrheit eine Residenzpflicht. Heißt, ich glaube, es sind aktuell 8 von 10 Asylanten und Flüchtlingen sind in Wien. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Das sehen wir im Schulsystem. In Wahrheit müssen wir das aufteilen auf ganz Österreich. Mhm. Und es kann nicht sein, dass alle anderen Bundesländer sagen, na Wien, uns egal, nicht unser Problem, ihr macht das mal. Weil es einfach die direkte Konsequenz hat, dass die Integration nicht gelingen kann. Das heißt, das ist ein ganz großer Punkt. Da müssen wir auch ansetzen.
Mhm. Dann reden wir über die Jugend, bleiben wir bei der Jugend. Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass sich Leistung nicht mehr auszahlt. Darüber haben wir schon in anderer Form gesprochen. Das ist auch was, was du immer sagst. Was können wir denn als NEOS ändern? Wie können wir denn Perspektive geben? Es geht hier jetzt nicht nur mal um das Eigentum, den man sich mal leisten könnte, sondern einfach ein Leben, das sich ausgeht.
Ich glaube, mehr Freiheit geben. Wir haben das nach Covid sehr stark gesehen, dass die Jugend eigentlich ein starkes Bedürfnis hatte, mehr Freiheit zu haben, mehr selbst entscheiden zu können. Dass auch sehr viele unternehmerisch gerne tätig sind und sich entfalten. Dass das aber in Österreich nicht so leicht ist. Bevor ich einen Cent verdiene als Unternehmerin, muss ich meinen WKO-Beitrag zahlen. Das ist total absurd in Wahrheit. Und das schreckt auch viele junge Leute davor ab, dass sie unternehmerisch tätig werden, obwohl sie es gerne würden. Mhm. Also ich glaube, da auch mehr Freiheit geben, mehr Chancen geben, mehr Lebensfreude mitgeben, das gilt auch in anderen Bereichen. Ich finde es immer sehr absurd, wenn man irgendwo im ersten Bezirk wohnt oder im ersten Bezirk in einem Café sitzt und dann irgendwann um 10 kommt der Wirt und sagt, nein, ihr müsst jetzt leider rein, weil die Nachbarschaft beschwert sich. Mhm. Wer im ersten Bezirk wohnt, hat halt irgendwie, also das ist irgendwie part of the deal.
Ja, der kauft den Spaß mit.
Richtig. Das, finde ich, macht Jugend auch ein bisschen aus und schon noch sich ausleben kann, dass es Plätze dafür gibt. Das ist in anderen Orten nicht so strikt wie in Österreich. Hm. In Italien wäre das nicht denkbar. In Italien kann ich auch am Sonntag einkaufen gehen. Kann ich in Österreich auch nicht.
Es sei denn, man geht zu einem Bahnhof.
Ja, oder man fährt nach Bratislava.
Oder das. Das habe ich gesehen in deiner Story, dass du das gemacht hast.
Das klappt auch gut. Und auch in der Bildung, dass wir in der Schule nicht nur, also tun wir übrigens nicht, dass wir nicht nur die Kompetenzen mitgeben in den Basic-Bereichen, rechnen, schreiben, sinnerfassend lesen, tun wir nicht. Jeder 4., 15-Jährige kann nicht sinnerfassend lesen. Mhm. Trotzdem dürfen sie aus dem Schulsystem raus, was total verrückt ist. Da haben wir jetzt die mittlere Reife angedacht. Heißt, wenn ich das nicht gut kann, dann bleibe ich im Schulsystem, weil man kann nicht Leute richtig, weil man kann nicht Leute einfach ins Leben lassen, ohne dass sie die nötigen Kompetenzen haben. Mhm. Aber dass man da auch eine gewisse Freude am Lernen mitgibt, dass Jugendlichen nicht mitgegeben wird, Lernen ist total kacke und irgendwie nervig und ich werde immer reduziert auf das, was ich nicht kann und damit beschäftige ich mich dann tagelang, wochenlang in großer Panik, sondern dass man halt mitgibt, was es für eine Freude macht, sich in Dinge zu vertiefen, die einem Spaß machen. Und ich glaube, wenn man das auch mitgibt, wenn man es auf der anderen Seite schafft, Unternehmertum attraktiver zu machen, mehr Freiheit zu geben, auch das Arbeiten selbst attraktiver zu machen, dann ist da schon sehr viel geschafft.
Mhm. Ein Spruch, den ich schon von dir gehört habe und der viel Wahres enthält, meiner Meinung nach, ist, dass es keine Politikverdrossenheit bei der Jugend gibt, sondern eine Jugendverdrossenheit in der Politik. Mhm. Was ist deine Agenda?
Jugendliche schon ernst nehmen. Das passiert, finde ich, immer noch zu selten. Es wird sehr oft belächelt. Die Pensionen sind mir ein großes Anliegen. Mhm. Da bin ich in sehr vielen verschiedenen Kreisen unterwegs und dann kommt halt sehr oft dieses Jahr, die Jugend, die wollen nicht arbeiten gehen, die arbeiten alle nur Teilzeit. Mhm. Und mit so einem Gewissen sein, ja, Faulheit etc. Aber die Jugend bewegt sich halt schon in dem Anreizsystem, das geschaffen wurde von den Generationen vor ihnen. Und Fakt ist, aktuell, wenn ich 20, 30 Stunden arbeite, kann ich mir alles gut leisten, was irgendwie die aktuellen Freuden sind. Mhm. Und das, was das große Ziel ist, Aufstiegsversprechen, mir eine sichere Zukunft aufbauen, langfristig, das ist in Österreich ohnehin schon sehr schwierig. Mhm. Also man braucht sich nicht wundern, wenn man die Anreize so geschaffen hat. Und man übersieht halt auch total, dass es schon eine Gruppe gibt, die nicht klein ist, die extrem leistungsbereit ist. Mhm. Richtig, richtig, also über die Maßen, sehr professionell, sehr engagiert, extrem gut ausgebildet, international vernetzt. Und denen müssen wir halt auch die Chancen geben und die müssen wir vor allem auch in Österreich halten, weil es ist mittlerweile gar nicht mehr so selbstverständlich.
Du hast es gerade angesprochen, Pension. Ein Thema, das uns alle betrifft und auch betreffen soll, ist, dass wir mal in die Pension gehen wollen.
Ja.
Eines deiner großen Themen. Viele sagen, ist nicht mehr finanzierbar. Mhm. Was ist deine Vision für ein nachhaltiges System?
Also finanzierbar irgendwie wird es hoffentlich immer sein. Die Frage ist, in welcher Höhe. Mhm. Und meine Vision wäre eben, dass jede Person in Österreich, die arbeiten geht, nachher auch eine gute Pension bekommt. Also eine Pension in einer Höhe, von der man leben kann. Und da ist die Frage, wie wir das sichern, weil das ist aktuell nicht gesichert. Also wir haben große Budgetprobleme. Es ist kein Geheimnis.
Kein Geheimnis. Es ist der 2. April nur zur Einordnung. Wir wissen gerade, dass wir ganz große Probleme haben.
Aber wir kennen noch nicht die exakten Zahlen, was True auch that. Wild ist. Aber es ist ein anderes Kapitel. Dann sehen wir doch, dass ein Drittel des Budgets in Pensionsausgaben und Zinsen für Schulden fließt. Und die Schulden haben wir aufgenommen, weil wir uns die Pensionsausgaben nicht leisten können. Das heißt, wir haben jetzt schon ein System, das faktisch wir finanzieren auf Kosten der nächsten Generation. Ja. Mhm. Also ich finde, man kann schon, also Schulden per se würde ich jetzt nicht verteufeln. Man kann schon Schulden aufnehmen, um zu investieren in die Zukunft. Mhm. Aber wenn man Schulden macht, dann borgt man sich halt auch Potenzial von der Zukunft aus. Und das geben wir halt nicht zurück. Heißt, was wollen wir machen? Das faktische Antrittsalter in Österreich liegt bei knapp über 60 Jahren. Das muss nach oben. Wir sehen, dass jedes Jahr, dass das faktische Pensionsantrittsalter nach oben geht, 2,5 Milliarden Euro jährlich fürs Budget bringt. Mhm. Wenn wir es also schaffen, das um 5 Jahre zu heben, dann hätten wir kein Budgetproblem mehr. Was ja schon mal sehr fein wäre. Und wir müssen es schaffen, dass es auch möglich ist, gesund lange zu arbeiten. Wir haben jetzt einen Job, wo man, denke ich, sehr lange arbeiten können wird.
Kein körperlicher Job.
Richtig. Aber dass wir erstens trotzdem gesund bleiben, dass wir stark in die Prävention gehen und andererseits auch Menschen, die natürlich einen harten Job haben, entweder tatsächlich eine Umschulung anbieten mit einer Perspektive oder wenn das nicht geht, natürlich schon noch eine frühere Pensionsmöglichkeit da behalten. Ne? Mhm. Weil wenn es körperlich nicht mehr geht, dann geht es einfach nicht mehr. Und dieses System muss einfach stabilisiert werden.
Dann möchte ich gegen Ende mit dir noch zu deinem Fachgebiet als Anwältin kommen. Dein liebster Punkt im Regierungsprogramm ist die Einführung der Bundesstaatsanwaltschaft. Mhm. Warum ist dir und warum sollte uns das so wichtig sein?
Weil wir in Österreich eine Gewaltentrennung haben. Die ist zwischen Legislative und Exekutive, vor allem zwischen Regierung und Parlament, finde ich etwas zu schwach ausgeprägt. Mhm. Dafür haben wir aber eine sehr starke Ausprägung zur Judikatur hinüber. Eigentlich. Das heißt, dass die Justiz total unabhängig, weisungsfrei, selbstständig arbeitet. Dieses weisungsfreie Arbeiten, das haben wir aber nicht bei der Staatsanwaltschaft und auch bei der WKStA, wo ja doch öftermals Fälle sind, die politische Komponenten mit sich bringen.
Einen Einfluss haben.
Wo es einfach nicht sehr sauber ist, wenn dann die Person, die Weisungen geben kann, auch politisch ist und vielleicht auch eine politische Agenda hat und wo wir das entkoppeln wollen. Wo wir stattdessen einen Dreier-Senat machen wollen. Das ist ein bisschen angelehnt an die Volksanwaltschaft, wo es auch eine fixe Geschäftsordnung gibt oder eine Aufteilung der Kompetenzen, sie aber in den klamourösen, also den medienwirksamen Fällen gemeinsam entscheiden können, um da einfach sicherzustellen, dass es keinen politischen Einfluss gibt, dass da alles sauber abläuft und da auch jeden Anschein, dass es politischen Einfluss geben könnte, im Keim zu ersticken, weil es tut die Justiz nicht gut.
Und wie stellt das die Bundesstaatsanwaltschaft sicher, dass das endlich aufhört, dass das gar nicht mehr möglich ist?
Weil die Weisungskette von der Politik, also von der Bundesministerin für Justiz und der Staatsanwaltschaft durchbrochen hast. Das heißt, an der Spitze der Weisungskette steht nicht mehr die Bundesministerin, sondern eben diese General- oder Bundesstaatsanwaltschaft.
Und abschließend, Österreich hat ein Korruptionsproblem. Was? Welche weiteren Maßnahmen müssen wir denn noch setzen, um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen?
Mehr Transparenz schaffen. Das geht einerseits bei den Parteikassen, aber andererseits auch bei sämtlichen Ausgaben des Bundes. Beim Grasser war ja das große Problem, dass bei Privatisierungen von Wohnungen er ein Angebot gesteckt hat, der über Umwege der Immofinanz, die dann ein Angebot gelegt haben, das dementsprechend 1 Million höher war als das nächstniedrigste. Und das der Republik einfach extrem viel Geld gekostet hat. Ich glaube, die beste Lösung dagegen ist Transparenz und auch eine Politikerhaftung. Also ich finde schon, dass es für Politiker einen stärkeren Haftungsmaßstab geben sollte, die ja eben dafür gewählt sind und verantwortlich sind, das Vermögen von uns allen in Österreich zu verwalten, als für andere Menschen, die das in der Privatwirtschaft tun.
Liebe Sophie, danke für deine Zeit und vor allem auch, dass du uns deine Themen näher bringen konntest.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.